Friedrich von Bodelschwingen sagte einmal: Demut heißt nicht, sich vom Menschen zu bücken, sondern Gott allein die Ehre zu geben. Friedrich von Bodelschwingen. Und in diesem Zitat möchte ich eigentlich das Thema heute einleiten, hin zur Demut, praktische Tipps für Freunde Gottes. Und wir lesen weiter im Jakobusbrief im 4. Kapitel. Diesen Ausdruck Freunde Gottes, der kommt uns vielleicht noch bekannt vor. Und für diese Freunde Gottes gibt es heute einige Tipps. Gut, also Jakobus 4, wir lesen weiter ab Vers 7. Letzte Woche bei Vers 6 aufgehört. Den Demütigen gibt er Gnade. Und in Vers 7 heißt es dann weiter: Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über seinen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst mit diesem Text, der vor uns liegt. Dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen, in unserem Herzen zu verankern, dass es wirklich Frucht bringt in unserem Leben, Herr, dass wir verändert werden, dass wir wirklich neu erkennen, was du für ein gnädiger Gott bist, der wirklich so viel tut für seine Kinder. Und ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast, dass du uns kennst und trotzdem lieb hast. Amen. Amen. Okay, ich ermutige gerne wieder mitzuschreiben heute diesen Text. Unter dem Thema hin zu Demut, praktische Tipps für Freunde Gottes, habe ich in 5 Punkte unterteilt. Eigentlich so diese Aufforderung, die wir finden: Unterwerfe dich Gott, nahe dich Gott, demütige dich vor Gott, rede nicht schlecht über Gottes Kinder und nehme nicht Gottes Amt ein. Beim letzten Mal ging es ja um dieses Krebsgeschwür, Jörg hatte das ja so genannt, und da ging es um diese innere Lust, die wir befriedigen wollen, und das, was wir haben, das wir in diesen Lüsten vergeuden wollen. Und eine Kernaussage war ja in Vers 4 dann auch: Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und deswegen gibt es heute einige praktische Tipps für Freunde Gottes, diejenigen, die in Gottes Gnade stehen und ihr Herz auf Gott hin ausrichten. Und Jörg hat letzte Woche ja Psalm 23 zitiert: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Gott ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Wichtig ist, dass wir ihm immer mehr Bereiche in unserem Leben geben, weil er uns ernährt, weil er uns beschützt, weil er uns führen möchte, so wie ein Hirte das mit den Schafen tut. Und darum geht es heute: hin zu Demut unter den großen Hirten, hin zu Demut vor Gott. Und das macht Jakobus hier in den ersten 4 Versen, 7 bis 10, mit 10 Imperativen deutlich, also Befehle, Ausrufe. Er gibt Anweisungen für die Christen, um ihr Leben zu meistern, einen Ausweg aus diesen Lüsten, sich unter den Hirten zu stellen, unter Gott zu stellen, unter den Herrn der Welt. Zu seiner Ehre, wie Bodelschwingen sagt, und zur Lebensfrucht. Wir starten mit Vers 7: Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Das ist der erste Punkt: Unterwerfe dich Gott. Ja, so fordert Jakobus hier in Vers 7 auf, sich Gott zu unterwerfen, sich ganz unter den Hirten zu stellen. Ganz zu sagen: Ich möchte deinem Willen gehorchen. Dieser Begriff kommt aus dem Militärischen, das ist sehr interessant: unterstellt sein, Gehorsam leisten. Und das finden wir in der Bibel öfters. Beispielsweise in Lukas 2, Vers 51, wo beschrieben steht, dass Jesus sich seinen Eltern unterworfen hat. Christen, die sich den staatlichen Gewalten unterzuordnen haben. Römer 13, Vers 1. Die Gemeinde, die sich Christus unterzuordnen hat. Epheser 5, Vers 24 und Titus 2, Vers 9, die Sklaven, die sich ihren Herren zu unterwerfen haben. Das finden wir immer wieder in verschiedenen Richtungen. Aber was bedeutet das konkret, sich als Mensch, als Kind Gottes, Gott zu unterwerfen? Das bedeutet, dass wir ihm unser Leben ganz anvertrauen. Dass wir danach leben, was Gott sagt und seinen Willen tun. Das heißt, dass nicht mehr ich im Regimente bin, sondern Gott. Paulus drückt das so schön aus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Christus regiert mein Leben. Das bedeutet, dass wir Gott Treue erweisen, seinen Geboten gehorchen und uns seiner Führung wirklich anvertrauen. Und das wiederum hat Folgen auf unser Leben. Es hat gute Auswirkungen. Wenn wir die ersten 6 Verse dazu betrachten würden, wenn wir uns Gott unterordnen, dann sind ihm auch unsere Lüste untergeordnet. Unsere Sehnsüchte, die er stillen kann. Es würde keine Kriege und Streitigkeiten mehr geben, wie wir in Vers 1 gesehen haben. Es würde keine Vergeudung mehr geben, wenn wir uns wirklich Gott unterstellen. Es würde keine Feindschaft mit Gott mehr da sein. Vers 4. Gott müsste nicht mehr eifersüchtig sein. Vers 5. Und Gott schenkt Gnade. Das haben wir gesehen, das haben wir letzte Woche auch gehört. Gott schenkt Gnade. Und so ist es die erste Aufforderung, der erste Befehl, den Jakobus hier nennt, unterwerft euch Gott. Und das ist die eine Seite, die andere Seite ist, widersteht dem Teufel. Das ist der zweite Befehl, der zweite Aufruf. Paulus und Petrus, die drücken das auch aus. Paulus zum Beispiel gibt dem Teufel keinen Raum in Epheser 4. Und Petrus sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, der zu verschlingen versucht. Und, was kommt danach, dem widersteht, standhaft durch den Glauben. Wenn wir uns Gott unterwerfen und unseren Lüsten und negativen Vergnügungen, die der Teufel uns zeigt, widerstehen, dann wird der Teufel fliehen. Jakobus 4, Vers 7, und der Teufel wird von euch fliehen. Warum? Weil es nur einen Herrn im Leben gibt. Weiß ich, manche kennen vielleicht den Film Highlander. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber daraufhin ist das sogenannte Highlander-Prinzip so entstanden. Es kann nur einen geben. Ja? Und wenn wir uns Gott unterwerfen und dem Teufel widerstehen, dann ist das ganz deutlich, wer der eine ist. Und das ist unser Herr. Wie widerstehen wir dem Teufel? Wie widerstehen wir der Versuchung, die uns immer wieder aussetzt? Darüber haben wir in Jakobus 1 ja schon einiges gelernt. Jakobus 1, Vers 13 und folgende. Indem wir die Begierde des Teufels und diese Vergnügung, mit der er uns locken möchte, nicht nachgeben und bewusst dafür entscheiden, den rettenden, den sicheren Ausgang zu nehmen. Ich hatte damals ein Beispiel oder eine Geschichte erzählt vom Herrn Agurio, der in diesem brennenden Haus war, am Notausgang war, nach links zum Notausgang geguckt hat, aber auch nach rechts gesehen hat, wo diese kostbare goldene Statue war. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Und er wäre wirklich versucht, diese Statue zu nehmen, aber er hat sich für diesen Notausgang, für den rettenden Ausgang entschieden. Er hat sich nicht dieser Versuchung hingegeben und wurde gerettet. Wie widerstehen wir dem Teufel? Und ich denke, da können wir auch einiges aus dem Leben von Jesus lernen. Jesus hat uns das eigentlich gut vorgemacht. Er wurde vom Teufel versucht, nachzulesen, zum Beispiel in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Er wurde dreimal versucht und wie hat Jesus reagiert? Er hat dreimal mit dem Wort Gottes gekontert. Mit dem lebendigen Wort Gottes hat er gekontert. Und am Ende dieser Begebenheit in Vers 11 kann man lesen, dann verlässt ihn der Teufel. Weg. Er wird von euch fliehen. Jesus argumentiert also mit dem Wort Gottes. Und das dürfen und sollen wir auch. Nicht unbedingt, dass wir es dann immer laut aussprechen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass irgendwie unser Chef sagt, ja, sag mal da am Telefon, ich bin nicht da. Was wir dann sagen, vielleicht auch innerlich, nein, der Herr hat gesagt, du sollst nicht lügen. Ja, wir argumentieren mit dem Wort Gottes und danach richten wir unser Leben aus. Das ist nicht korrekt. Und ich denke, das ist eine Übungssache, das ist eine Lebensaufgabe. Diese beiden Sachen, die Hand in Hand gehen, sich Gott zu unterwerfen, immer mehr und immer mehr dem Teufel zu widerstehen. Seitdem man Kind Gottes ist, ist das so ein Kreislauf. Immer und immer weiter, aktive Unterordnung, aktiver Widerstand. Aber wenn wir uns Gott unterwerfen, dann zeigen wir, er ist unser Herr und der Teufel hat keine Chance mehr. Ja, wenn wir dem Teufel widerstehen, unterwerfen wir uns unserem Herrn, weil wir seinen Willen tun, weil wir nicht das Böse tun. Und nur wenn wir uns Gott unterstellen, ihm unterwerfen, haben wir auch eine Chance gegen den Teufel. Gott versorgt uns auch mit dieser Waffenrüstung, das ist ein langes anderes Thema aus Epheser 6, die Waffenrüstung, dass wir gegen die Feinde bestehen können, dass wir ordentlich kämpfen können. Und so sagt dieser Vers uns zwei Dinge, unserem ganzen Leben uns Gott zu unterstellen, in immer mehr Bereichen in unserem Leben. Das, was wir noch nicht an den Herrn abgegeben haben, dass wir das tun. Skalan hat mal in der Jugend eine Geschichte erzählt vom Haus unseres Lebens, wo man mit Gott einfach durchgegangen ist und am Ende war noch ein Raum, den man Gott noch nicht gegeben hat. Auch das möchte Gott haben. Da soll Gott auch Licht reinhaben. Diesen Raum soll auch Gott übernehmen. Er soll der Herrscher unseres Hauses sein. Ihm unterwerfen in allen Bereichen. Und gleichzeitig die Angriffe des Teufels, ja, dass wir ihnen widerstehen, dass wir darauf reagieren mit dem Wort Gottes. Und das ist wichtig, dass das Wort Gottes in unserem Herzen verankert ist, dass wir in unserem Herzen diese Worte so fest haben, dass wir darauf antworten können, nein, ich tue nicht das Böse. Nein, ich widerstehe dem. Und im Rahmen des Kolosserbriefes sagte ich mal in unserem Hauskreis, auf Kolosser 3, Vers 16 hin, das Wort Gottes soll so reichlich in uns zu Hause sein, dass wir in ihm zu Hause sind. Also dass wir uns so auskennen im Wort Gottes, dass wir das in unserem Herzen tragen, dass es wirklich so voll, so reich in uns zu Hause ist. Zwei Dinge, zwei praktische Tipps für Freunde Gottes. Weiter geht's dann im Jakobusbrief im Vers 8. Da kommen die nächsten Befehle. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und das ist der zweite Punkt. Nahe dich Gott. Nahe dich Gott. Und da geht es nicht darum, wie die Menschen vor einigen tausend Jahren einen Turm gebaut haben, um Gott besonders nahe zu sein, um mit ihnen auf einer Stufe zu sein. Turmbau zu Babel. Da geht es auch nicht darum, wie Juri Gagarin, der erste Mensch, der im Weltall die Erde umrundet hat, zu sagen, ich bin jetzt hier oben, aber ich sehe hier oben keinen Gott, weil er dem Himmel anscheinend viel näher war als bis dahin jeder andere Mensch. Darum geht es nicht. Gott zu nahen ist eine Beziehungssache. Es hat mit Gemeinschaft, mit Beziehung, mit dieser Liebesbeziehung zu Gott zu tun. Diesen bewussten Gesuch, mit Gott in Kontakt zu treten. Sein Herz hin zu Gott zu kehren, die Gemeinschaft zu suchen, Gott näher zu kommen. Und dafür, so schreibt Jakobus hier, ziemlich ernste Sachen, ist etwas notwendig. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, das zurückgeführt auf das Priestertum im Alten Testament. Die Priester sollten sich reinigen, sie sollten sich heiligen, wenn sie Gott nahen wollten. 2. Mose 19, Vers 22 zum Beispiel. Ja, also wenn sie sich Gott nahen wollten, dann musste etwas vorher geschehen. Sie sollten sich säubern, sie sollten sich reinigen und sie sollten eben das Unreine abwaschen. Und so ist das übertragen, dass wir die Sünde abwaschen lassen sollen, weil die Sünde Trennung von Gott ist. Geht es nicht, als Kinder Gottes geht es nicht um die Sünde, die über Leben und Tod entscheidet, aber es geht um die Betrübung der Gemeinschaft mit Gott. Das, was zwischen dem Vater und mir steht. Warum ist das so schlimm? Weil Gott heilig ist. Das ist eine ganz einfache Antwort. Und als kleiner Junge fand ich es immer überwältigend, wenn Schnee gefallen ist. Und dann bin ich bei uns hoch auf den Berg gegangen mit meinem Schlitten. Und wenn ich dann auf die Wiese gekommen bin und es immer weiter gesehen habe, diese Wiese, ganz weit, ganz weiß, ganz klar, ganz rein, ganz unberührt. Da war noch kein Mensch gewesen. Kein Fußstapfen, sondern eine einzige gerade Fläche. Und für mich war es wirklich ein erstaunliches Gefühl, dass ich dann der Erste sein durfte, der dann in diesen knatschenden, frischen Schnee reingetapst bin. Der Schnee so rein, so klar, so unberührt. Und das übertragen, Gott, der so rein ist, der so klar ist, der so unberührt ist von Sünde. Gottes Heiligkeit ist in der Bibel eine sehr ernste Sache. Darum ist Sünde, also Zielverfehlung, unheiliges Leben so schlimm. Und da möchte ich mit euch einfach zwei Stellen lesen, die das vielleicht ein bisschen ausdrücken, die das zeigen, wie heilig Gott eigentlich ist. Und die erste Stelle steht in 2. Mose 3. Das können wir gemeinsam lesen. Das ist die Begegnung Gott und Mose. Das ist eine sehr spannende Begegnung. 2. Mose 3, die Verse 5 und 6. Und er, also Gott, sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Da sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, wenn man sich das hier vorstellt, Mose kommt dahin mit seinen Sandalen und Gott sagt, zieh diese Schuhe aus, da wo du bist. Ist heiliger Boden, weil Gott ist ganz in der Nähe, Gott ist da. Und die Reaktion von Mose, er verhüllte sein Gesicht, er konnte das nicht ertragen. Ein Stück Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Ein anderes Beispiel, das können wir lesen in 2. Samuel. 2. Samuel, Kapitel 6. Zweite Buch Samuel, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Und da geht es gerade in dieser Geschichte darum, dass die Bundeslade zurück nach Jerusalem kehren sollte. Und in Vers 6 heißt es dann, als sie, also die Lade, zur Tenne nach uns kam und eben die ganzen Menschen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Denn die Rinder hatten sie losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Ja? Also die Bundeslade kehrt zurück nach Jerusalem, ist gerade auf dem Weg. Die Rinder, die anscheinend ziehen, die rasten irgendwie aus, keine Ahnung. Die Lade fällt runter und da war dieser Usa ja da, der wollte die aufhalten, dass sie nicht auf diesen dreckigen Boden fällt. Was erntet der dafür? Den Zorn Gottes. Und das ist wirklich ein Ausdruck. Gott hat gesagt, es soll niemand anfassen. So nah kann mir keiner kommen, einfach so. Und dieser Usa musste sterben. Wenn man dann weiterliest, sieht man, wie David reagierte. Er war voller Schrecken, er war voller Furcht. Ein Ausdruck. Eine Geschichte, die auch die Heiligkeit Gottes zeigt. So heilig ist Gott, so unberührbar. Und darum sind wir aufgefordert, wenn wir uns Gott nahen wollen, unsere Schuhe auszuziehen, unseren Schmutz entfernen zu lassen, unsere Hände zu säubern, unsere Herzen zu reinigen. Ja? Jakobus beschreibt die Christen hier noch als Sünder. Sünder, die kein Gericht mehr zu fürchten haben, darum geht es hier nicht, sondern um Gott zu nahen. Sünder, die Gemeinschaft zu Gott betrübt. Geistlicher Schmutz, der auf der Gemeinschaftsstraße liegt, die wir zu Gott haben. Und er ruft auf, bringt das in Ordnung. Betet darum, bekennt das im Gebet. Und die Hände zu säubern, das ist, wie gesagt, eben auf das Priestertum zurückzuführen. 2. Mose 30, Vers 19 bis 21, die Priester sollten Hände und Füße waschen, wenn sie zum Beispiel in das Zelt der Begegnung, Stichwort Begegnung, Gott nahen, kommen sollten. Und warum? Das sagt auch Mose, damit sie nicht sterben. So ernst ist Gott das. So ernst ist Gott das. Die Hände zu säubern als Zeichen, als Symbol für die äußere Reinheit. Das wünscht sich Gott von uns als Kinder Gottes, dass wir ihm im Gebet unsere Sünden bekennen. Nicht, dass er sie vergeben müsse, das hat er getan, als wir Kinder Gottes wurden, als wir ihm um Vergebung gebeten haben, als er mit seinem Blut unsere Sünde weggewischt hat. Aber es geht darum, dass die Sünde, die wir vielleicht immer noch tun in unserem Leben, dass sie diese Gemeinschaft trübt. Dass sie zwischen Gott und mir steht. Und so eben auch die Herzen zu reinigen von bösen Gedanken, von Lüsten, von bösen Motiven. Und Jakobus sagt, wir sind wankelmütig. Man kann auch sagen, zweibeseelt oder doppelherzig, wie es bei mir in der Anmerkung steht. Ja, also ich denke, ihr kennt diese Medizin, gerade auch für ältere Menschen. Kraft der zwei Herzen, doppelherzig, da ist ein rotes, ein schwarzes Herz. Und so ist es hier auch. Ja, das ist eigentlich eine gute Werbung dafür, dass wir zweibeseelt sind, dass wir doppelherzig sind. Dass wir hin und her wanken. Dass wir Gott lieben, aber vielleicht noch ein Stück an der Welt hängen. Dass wir unsere Liebe zu Gott Ausdruck verleihen in vielen Dingen, aber irgendwo immer noch da anbandeln und immer noch was da haben wollen. Zweigeteilt, doppelt beseelt. Interessanter Ausdruck, finde ich hier. Und die Frage ist, wie stark ist meine Liebe zu Gott? Woran hängt mein Herz wirklich? Nahe dich Gott, das ist der Aufruf hier. Bekenne ihm im Gebet diese Unreinheiten, die dir bewusst sind. Bereue sie vom Herzen. Nahe dich Gott. Und er wird sich uns nahen. Das hat er versprochen. Er möchte ja mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte diese Beziehung mit uns leben. Er möchte diese Enge haben. Und dann fügt Jakobus dann im Vers 9 hinzu: Fühlt euer Elend, trauert und weint. Schon interessant, ja? Drei weitere Befehle. Fühlt, wie elendig es ist. Seid traurig über eures sündiges Leben, weint im Herzen über die Trennung von Gott, den ihr eifersüchtig gemacht habt. Ihr habt ihm vom Kopf gestoßen, indem ihr immer wieder den Dingen in der Welt hinterherjagt. Und wenn wir über Sünde nachdenken und damit früher oder später zu Gott kommen, sagt Jakobus, fühlt euer Elend, fühlt, wie elendig das ist. Wir sollen uns bewusst machen, wie schlimm das ist, geistlichen Ehebruch zu begehen und wo wir Gott links liegen lassen, wo wir Gott vor den Kopf stoßen. Wir können uns fragen, ist uns das wirklich so ernst? Diese Beziehung zu unserem Gott? Sind wir da vielleicht schon abgestumpft, dass uns das gar nicht mehr so bewusst ist, was wir eigentlich tun, wenn wir sündigen? Ist uns das so ernst? Und ich war froh, dass Jörg am Anfang Psalm 51, Vers 14 war es, glaube ich, zitiert hat. Und ich kann das nur empfehlen, diesen Psalm mal zu lesen. Denn David hat kurz vorher von Nathan gesagt bekommen, was er eigentlich für ein Mist gebaut hat mit Bathseba, mit dem Uriah, den er da hat sterben lassen. Und David hat erkannt, dass er vor Gott gesündigt hat. Vor dir allein habe ich gesündigt, sagt er. Und wenn ihr das mal in einer ruhigen Minute macht, lest diesen Psalm 51. David hat es wirklich innerlich erkannt und er hat sogar Panik, ja, dass er den Geist verliert, was im Alten Testament auch wirklich so geschehen konnte. Und wenn ihr dazu noch die Schatzkammer David hat, ein Buch von Spurgeon, dann lest das dazu. Das ist eine Auslegung zu dem Psalm und die ist wirklich sehr ermutigend. Und da können wir wirklich von David lernen, wie er trauert über das, was er getan hat, wie der elendig sich fühlt, aber dann auch merkt, wie gnädig Gott ist. Dass er auch an die Gnade Gottes, den er kennt, wo er weiß, dass er gnädig ist, appelliert und dass Gott auch so gnädig zu uns ist. Daran dürfen wir festhalten. Wir haben das ja in Jakobus 4, Vers 6 gesehen, dass Gott gnädig ist. Aber dennoch fährt Jakobus fort, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. So ernst ist es. Wo wir vielleicht in diesen Vergnügungen drinstecken, von Jörg letzte Woche viel gesagt hat, in unseren Gelüsten, dass wir da vielleicht großes Lachen, große Freude bei haben. Aber die soll sich verwandeln in ehrliche Niedergeschlagenheit, wenn wir merken, dass wir Gott damit vor den Kopf stoßen. Dass Sünde von Gott trennt. Nochmal, es geht nicht um die ewige Trennung, nein, es geht um die Trennung zum Vater, um die Gemeinschaft, die betrübt ist. Das, was zwischen dem Vater und mir, was zwischen dem Vater und dir steht. So kann ich zusammenfassend diesen Punkt nahe dich Gott sagen, je heiliger wir leben, desto näher wird Gott uns nahen können. Also das heißt, desto enger wird diese Gemeinschaft sein, desto schöner wird es sein. Ja, wenn wir bereit sind und Gott zu nahen, dürfen wir sicher sein, Gott naht sich vielmehr auch uns. Denn er möchte bei uns sein. Er möchte in unser Leben eingreifen. Er möchte uns sicher führen, wie der gute Hirte. Er möchte unser Leben zum Guten hin verändern. So wie es gut ist. Das heißt nicht, dass alles in dem Sinne gut ist, dass wir nicht Leiden erfahren, dass wir nicht mal Trauer erfahren und so weiter. Aber je näher wir Gott sind, desto mehr ist es wie ein Zahnrad. Die Zahnräder, die ineinander greifen, dass Gott wirklich da ist, dass Gott das Leben führt, und das kann nur gut sein. Es passt einfach. Auch wenn aus unserer Sicht vielleicht in dem Moment nicht alles gut ist, auch wenn wir leiden, auch wenn irgendwas ist, was aus unserer Sicht nicht gut ist. Aber Gott sagt, alles, was von ihm kommt, ist gut und vollkommen. Vom Vater der Lichter kommt das. So kann ich mich Asaf, dem Psalmschreiber von Psalm 73, nur anschließen. Gott zu nahen ist gut. Gott zu nahen ist gut. Das sagt Asaf in Psalm 73, Vers 28. Gott zu nahen ist gut. Und dahin geht Jakobus dann in Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ja, das ist der letzte Befehl, der eigentlich alles zusammenfasst, der alles ausdrückt. Bodo Schwing sagt, Demut zu Gott bedeutet, Gott die Ehre zu geben. In all diesen Dingen. Und aus unserem Text können wir sehen, sich Gott zu demütigen, heißt, sich zu ihm zu unterwerfen. Dem Teufel zu widerstehen. Sich Gott zu nahen. Die Hände zu säubern, die Herzen zu reinigen. Und sich unter ihm zu stellen und zu sehen, Sünde ist wirklich ernst. Dass wir das Elend fühlen, trauern, weinen und so weiter. Dass wir uns bewusst machen, was es bedeutet, sich dem Herrn zu demütigen und diesen Schritt gehen. In die Abhängigkeit des Herrn. Seine Schuld, unsere Schuld bekennen und uns auf die Gnade Gottes verlassen, so wie David das getan hat. Und Gott sagt, die erhöht uns. Die erhöht er. Die, die sich demütigen, die erhöht er. Das ist Gnade Gottes, das ist ein Geschenk, dass die, die ihm sich wirklich ganz im Leben anvertrauen, die sich ihm in Demut hingeben, dass er die erhöhen wird. Ja, so sagt es Petrus auch in seinem ersten Brief im Kapitel 5, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wann diese Zeit ist, keine Ahnung. Aber Gott sagt, er wird es tun. Und das ist ein Versprechen, was wir mitnehmen können zur rechten Zeit. Und diese rechte Zeit ist dann recht, wenn Gott sagt, sie ist recht. Sie ist gut. Und so lasst uns unsere Augen auf diesen gnädigen Gott ausrichten und uns ihm hingeben in aller Demut. Ich weiß, das ist sehr unpopulär. Das ist so demütigend. Das hört sich halt so schlecht an, sich zu unterwerfen. Und man ist gar nicht mehr sein eigener Herr. Aber das ist von jeher Gottes Prinzip. Gott geht seinen Weg. Ja, die, die sich ganz zu Gott halten, die wurden erhöht. Noah, der hat sich ganz zu Gott gehalten. Der hat ihm, also Gott, vertraut. Der hat sein Leben in Gottes Hand gelegt, hat wirklich dieses Schiff gebaut und wurde erhöht. Er wurde gerettet. Abraham, der überhaupt keine Ahnung hatte, wo er hingehen sollte, sein Leben in Gottes Hand gegeben hat, ihm völlig vertraut hat, sich unter die Führung Gottes gedemütigt hat, er wurde erhöht. Er wurde zum Vater aller Israeliten und zum Vater aller Gläubigen. David, der viel Leid erfahren musste, aber der sich unter die Hand Gottes gestellt hat, der sich unter seine Hand gedemütigt hat, der ihm vertraut hat, der wurde erhöht und König von Israel. Daniel, ein altes Beispiel, der Gott vertraute, der sich unter Gott gestellt hat, der gesagt hat, ich will mich nicht versündigen, verunreinigen an der Tafelkost des Königs. Er wurde letztendlich zu einer der mächtigsten Männer von Weltreichen. Wie gesagt, das ist schon immer so, dass Gott diese Wege geht. Und heutzutage ist das wahrscheinlich noch viel unpopulärer als vielleicht damals. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv so. Demut. Was ist das? Und Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 12, also wir können das gemeinsam mal aufschlagen, gemeinsam lesen, eine sehr interessante Sache darüber, ein göttliches Prinzip, was es mit dem Erhöhen und dem Erniedrigen zu tun hat. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 12, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wahrscheinlich nicht einfach zu leben, keine Frage. Aber ein Prinzip, was völlig paradox zu dem steht, was die Welt uns heute sagt. Box dich durch, stell dich im Mittelpunkt, mach dich groß. Und wir können sagen, Gott geht seinen Weg, auch mit uns. Und so lasst uns wirklich unter die Hand Gottes demütigen, auch wenn sich das wirklich unpopulär anhört. Aber das ist der Weg für Freunde Gottes. Das ist der Weg, den Gott ja, sich wirklich wünscht, dass wir ihm voll vertrauen, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass wir darauf vertrauen, dass seine Gnade voll ins Schwarze trifft. Und das wird es. Er wird zu gegebener Zeit die Demütigen erhöhen. Ich will nicht einfach sagen, lasst uns das mal so ausprobieren. Nein, ich will sagen, lasst uns das tun. Immer mehr und immer mehr. Dass wir das gemeinsam auch erleben, wie groß Gott ist. Dass wir sehen, dass er das wahr macht, dass jeder, der sich vor ihm demütigt, erhöht wird. Vielleicht erleben wir das nicht mehr hier auf der Erde, aber Gott steht zu seinem Wort. Was ich euch sage, das kann manchmal sein, dass ich mein Versprechen nicht einlösen kann. Aber Gott, der steht zu seinem Wort. Gott ist treu und er hat es schon vielfach bewiesen. Und diese Demut, hin zur Demut, darum geht es ja heute, die dürfen wir auch beweisen dann gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde, wie es weiter ab Vers 11 heißt. Praktische Anwendung ab Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander. Wer über seinen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Und das ist der vierte Punkt. Rede nicht schlecht über Gottes Kinder. Ja, wenn es um unser Reden geht, ich denke, da hattest du schon drüber geredet, in Jakobus 2 wahrscheinlich, müssen wir einige Sachen beachten. Und die Zunge ist ein übles Ding. Und William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, eigentlich müssen wir uns vor allem, was wir sagen, drei Fragen stellen. Ist das gut für meinen Bruder oder für meine Schwester? Ist es gut für mich? Und vor allem, ist es zur Ehre Gottes? Wäre schön, wenn wir immer diese Zeit hätten, uns zu überlegen, ist das, was ich jetzt sagen möchte, eigentlich gut für denjenigen? Ist das wirklich zur Ehre Gottes? Und wichtig ist, dass das immer mehr in unserem Herzen verankert wird, dass wir direkt merken, direkt unterscheiden können, nein, das ist nicht gut, also schweige ich. Und Jakobus ruft dazu auf, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen, dass wir nicht lästern sollen, dass wir nicht üble Verleumdung reden sollen, dass wir nicht gedankenlos daher reden sollen, dass wir nicht beschimpfen sollen. Demütig sein vor Gott, zu seiner Ehre reden. Und dass wir niemanden lästern sollen, ich denke, das wissen wir alle. Das haben wir im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 8 gesehen, dass das zu unserem alten Menschen gehört, den wir eigentlich schon ausgezogen haben. Gehört nicht mehr zu dem neuen Menschen, den wir angezogen haben. Lästern ist was Altes. Das passt nicht mehr. Und Jakobus sagt, irgendwie scheint es doch aufgekommen zu sein, deswegen ruft er dazu auf, tut's nicht, redet nicht schlecht übereinander, verurteilt den anderen nicht. Ja, und weiter sagt er dann, wer über seinen Bruder schlecht redet oder richtet, der redet schlecht über das Gesetz, beziehungsweise richtet das Gesetz. Das ist eine interessante Kombination, eine interessante Schlussfolgerung, die Jakobus hier nimmt. Ja, wenn wir unseren Bruder über unsere Schwester schlecht reden, oder sie verurteilen, also sie richten, dann reden wir schlecht über das Gesetz. Verurteilen das Gesetz sogar. Ja, also verurteilen, jemand anders richten, ist nicht gleichzusetzen mit beurteilen, also etwas prüfen, dass wir das prüfen, was der andere sagt. Das eine ist gut, dazu sind wir aufgefordert, wir sollen prüfen, wir sollen beurteilen, aber verurteilen sollen wir nicht, nicht richten. Und wenn wir das gegenüber einer Schwester, einem Bruder tun, dann haben wir das Gesetz verworfen, wir haben es übertreten. Wir machen uns selbst zum Richter, indem wir sagen, das ist es, ich richte hier. So soll es richtig sein. Und damit sind wir sogar auch Richter des Gesetzes geworden. Und das hat jemand mal gut zusammengefasst, was heißt, das Gesetz zu richten. Wer das Gesetz für etwas anderem gebraucht, als dazu selber danach zu handeln, der fällt ein Urteil über das Gesetz und dessen Aufgabe. Ja, also wer das Gesetz zu etwas anderem gebraucht, als selbst danach zu handeln, der fällt ein Urteil über das Gesetz und seine Aufgabe. Und wenn wir das Gesetz richten, dann tun wir nicht das, was im Gesetz steht, sondern stellen uns über das Gesetz und richten es damit sogar. Und davor warnt Jakobus dann in Vers 12, unser letzter Punkt, nehme nicht Gottes Amt ein, denn nur einer ist Gesetzgeber, nur einer ist Richter. Und das ist Gott. Gott ist der, der das Gesetz gegeben hat und der nach diesem Gesetz auch richtet, also das Urteil spricht. Und damit, Stichwort Gewaltenteilung, ist Gott Legislative, Judikative und Exekutive, heißen die drei. Gesetzgebung, Rechtsprechung und ausführende Gewalt des Richterspruchs in einem. Gott ist es, nicht wir. Uns steht das nicht zu. Das schließt Jakobus ja auch mit dieser rhetorischen Frage, wem steht es denn eigentlich zu? Zu deinem Bruder richtest niemanden. Allein Gott ist es. Gott ist es, der richtet, der zu retten und zu verderben vermag. Er hat seinen Sohn gegeben, der am Kreuz gestorben ist, der sein Blut vergossen hat, damit all diejenigen, die daran glauben, die das für sich in Anspruch nehmen, gerettet werden können, die dann im Buch des Lebens drinstehen, und Gott wird am Ende der Zeiten gucken, wer nicht drinsteht, und da wird er auch den Richterspruch aussprechen müssen. Und das sollte bedacht werden, wenn wir drauf und dran sind, unseren Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester zu richten. Wir sollten das gar nicht erst aussprechen, wir sollten gar nicht drüber nachdenken, wir sollten es direkt stoppen, wenn es auftritt. Es schadet nur. Und in den Momenten, wo es passiert, da sind wir nicht demütig, da sind wir äußerst hochmütig, indem wir uns über den anderen stellen. Ich fasse kurz zusammen. 5 Punkte hatten wir heute Morgen. Unterwerfe dich Gott in deinem ganzen Leben, in immer mehr Bereichen deines Lebens. Nahe dich Gott. Demütige dich vor Gott, auch wenn es unpopulär klingt. Rede nicht schlecht über Gottes Kinder und nehme nicht Gottes Amt ein. Hin zu Demut als Freunde Gottes. Gott die Ehre geben. Und ich schließe mit einer kleinen Geschichte, die, finde ich, das nochmal sehr deutlich ausdrückt, was es heißt, demütig zu sein und wie Gott es versprochen hat, erhöht zu werden. Dieser General, der hat es wirklich erlebt, hier auf der Erde, wie es auch die 4 Männer aus dem Alten Testament, die ich gerade erwähnt hatte, erlebt haben. Und Gott hat uns das versprochen. Er wird denjenigen erhöhen, der demütig ist. Der Bürgerkrieg war vorbei und die Vorbereitungen für eine große Siegesparade in Washington waren im vollen Gange. General Sherman war mit den Plänen beauftragt. Die Route der Parade sollte die Pennsylvania Avenue hinunterführen und das Weiße Haus passieren. Das Protokoll schrieb vor, dass ein General vor der von ihm befehligten Division einherritt. Am Morgen der Parade tauchte ein Problem auf. General Sherman sah besorgt aus, als er auf General Howard zuging. Das Korps dieses Generals hatte zu den Siegen in den Schlachten bei Tennessee und Atlanta beigetragen. Zum Befehlshaber der Armee von Tennessee wurde er befördert und hatte an Shermans berühmten Marsch an die See teilgenommen. General Howard, Sie wissen, dass Sie vor der Division herreiten sollen. Jawohl, Sir. Gut, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Zu Befehl, Sir. General Bradford, der vor Ihnen der Befehlshaber war, möchte an Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, dass Sie in den letzten Schlachten Kommandant waren. Aber Howard, ich weiß, dass Sie Christ sind und deshalb können Sie diese Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten und General Bradford die Ehre überlassen, die Truppen bei der Parade anzuführen? General Howard war augenblicklich wie betäubt. Er hatte erwartet, mit den Truppen zu reiten, die ihm so treu und opferbereit gedient hatten. Ein gewaltiger Teamgeist hatte sich entwickelt, als sie zusammen lebten und kämpften. Diese Männer wären für ihn und für ihre Kameraden in den Tod gegangen. Er selbst hatte im Kampf einen Arm verloren. Jetzt wurde er gebeten, seinen Ehrenplatz aufzugeben für einen anderen Offizier, der eine unerhörte und unberechtigte Forderung stellte. Aber General Howard gewann sofort die Fassung wieder und gemäß dem militärischen Ausspruch, Ihr Wunsch ist mein Befehl, stand er vor seinem Vorgesetzten stramm und sagte, ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, verzichte ich mit Freuden. General Bradford kann die Division anführen. Sherman schaute ihn erleichtert und bewundernd an und sagte: Howard, ich habe erwartet, dass Sie zustimmen würden. Jetzt möchte ich, dass Sie mit mir an der Spitze der ganzen Armee reiten. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, großer Gott, danke für die Worte, die du durch Jakobus hast aufschreiben lassen, und möchte dich darum bitten, Herr, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie in unserem Herzen tragen und verarbeiten können und dass wir sie wirklich nach außen hin leben können, Herr. Dass wir erleben, wie gut es ist, sich unter deine Hand zu stellen, dich dir ganz hinzugeben, dir zu vertrauen, weil du es wohl machen wirst, weil du Demut belohnst. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du unsere Herzen wirklich berührst und dass wir wirklich verändert werden in deinem Sinne, Herr. Amen.